Willkommen bei Digitale Optimisten und dieser neuen Folge Unicorn Ideas, wo Samuel und ich die besten Geschäftsideen brainstormen und hoffen, dass du unsere Ideen klaust. ChatGPT und Generative AI ermöglichen völlig neue Sachen für Unternehmer überall. Wir besprechen in dieser Folge, wie eine Influencerin 5 Millionen Dollar pro Monat verdienen will, unglaublich, indem sie einen digitalen Klon von sich erstellt. Natürlich haben wir wieder zwei Geschäftsideen im Angebot. Samuel hat neue Ideen rund um den Verkauf von Boomer-Businesses. Vielleicht erinnerst du dich an die letzte Folge. Und ich pitche Loyal Eat, eine Software, mit der Restaurants Abo-Modelle anbieten können. Wenn du Hilfe bei deiner Gründung brauchst, Feedback zu unseren Ideen hast oder irgendwelche anderen Themen, dann schreib mir unter alexander@digitaleoptimisten.de. Feedback zu unseren Geschäftsideen kannst du auch geben, indem du abstimmst, wenn du ein Spotify-User bist, unter dieser Folge. Da kannst du sagen, ob Samuels Idee oder meine Idee besser ist. Aber jetzt lass uns reingehen. Du hörst Unicorn Ideas von Digital Optimisten. Los geht's. Samuel, schön, dich zu sehen. Endlich sprechen wir wieder.
Ja, war ein bisschen, oder? Ist schön sommerlich hier bei uns in Berlin.
Ja, endlich beginnt die gute Phase von Berlin. Und es ist gut, dass wir sprechen, denn ich muss direkt mit dir über ein Thema sprechen, was mich in den letzten Tagen ein bisschen beschäftigt hat. Hast du davon gehört, dass eine Social Media Influencerin, die heißt Karen Marjorie, google sie mal, ja. Sie hat ChatGPT benutzt, um ein virtueller Girlfriend zu sein. Also, es ist wie so, kennst du noch früher diese 0190er-Nummern eigentlich, die man angerufen hat, dann konnte man mit jemandem reden.
0190, 6 mal die 6.
Ja, genau, du kennst es noch, ja. Die hat das gemacht, die hat einfach ihre Stimme geklont und einfach ihren ganzen Content in ChatGPT reingeworfen, hat ein Produkt draus gemacht und du kannst jetzt $1 pro Minute zahlen, um mit dieser virtuellen Influencerin Karen Marjorie zu sprechen. Und jetzt kommt der Hammer. Ich kann gerne einen Artikel verlinken in den Shownotes. Die sagt, sie möchte damit 5 Millionen Dollar im Monat machen. Und ihre Rechnung ist, die hat 1,8 Millionen Typen, die ihr folgen. Das ist, glaube ich, eine Snapchatterin. Weiß nicht, ob es das gibt, aber die ist auf Snapchat sehr groß. Und wenn nur 20.000 Leute von denen das machen, dann würde sie 5 Millionen Dollar im Monat machen. Und meine Frage an dich, Samuel, ist jetzt, ist das cool, weil sie so geschäftstüchtig ist, oder ist das moralisch ganz schön grenzwertig?
Okay, ich habe es gerade mal gegoogelt auf die News, bevor ich auf deine Frage zurückkomme. Erste Überschrift des ersten Newsartikels: Influencers AI version of herself goes rogue by having sexual chats with men. Also, das war so der erste Newsartikel, den ich jetzt gleich mal gefunden habe. Aber zurück zu deiner Frage. Prinzipiell glaube ich, alle, die irgendwie mehr Geld machen als ich oder irgendwie, weißt du, gefühlt erfolgreicher sind als ich, haben irgendwie mehr drauf als ich. Ja, ich glaube, da bin ich total schmerzbefreit. Ja, jetzt unabhängig mal davon, ob es moralisch gut ist oder nicht. Also einerseits, ich glaube schon, dass das persönlich, denke ich, ohne jetzt groß werten zu wollen, ich glaube, das ist smart, die hat hier entdeckt und ich bin fast ein bisschen eifersüchtig, dass irgendwie die Leute meine Stimme jetzt nicht eine Million Mal hören wollen und damit ich damit 5 Millionen Dollar verdienen kann. Ich glaube, das ist smart. Ich glaube, das ist was, da nutzt sie halt ihre Assets irgendwie. Und ich finde schon, dass solange etwas nicht verboten oder illegal ist, sollte man das machen dürfen. Ja, also wenn sie verboten oder illegal ist. Und dann vielleicht gibt es dann irgendwann so einen Kipppunkt, wo dann plötzlich der Regulator sagt, okay, das war jetzt too much. Wir müssen hier irgendwie eingreifen, wir müssen regulieren. Und ab dann ist es dann illegal. Aber dann up to that, hey, good for her, will ich nicht judgen. Und wenn es ja Leute gibt, die dafür bezahlen, gibt es ja anscheinend ein Need, finde ich jetzt, ehrlich gesagt, wenn da ein Typ sich mit der unterhalten will, ist das wahrscheinlich sogar weniger schädlich, als wenn er 5 Stunden auf TikTok verbringt jeden Tag. So, dann könnte man auch darüber diskutieren, ob TikTok moralisch verwerflich ist.
Also du würdest auch sagen, wenn wir jetzt, ich meine, wir produzieren ja auch wahnsinnig viel Stimme, Voice, Content und so weiter. Wenn wir das jetzt alles in ChatGPT reinwerfen und sagen würden, du kannst jetzt mit Alex und Samuel chatten für $1 pro Minute, dann bei mir löst das ein bisschen so ein kleines Nebenbeigeschmack im Mund aus. Gut. Ja?
Ja, gut, aber das ist ja dann deine Entscheidung, dass du das nicht machen willst, weil es bei dir dann, weil du vielleicht andere Wertvorstellungen hast als die Dame, wie heißt sie?
Marjorie. Karen Marjorie.
Genau. Aber wie gesagt, ich finde halt, solange es nicht verboten ist, ich würde es auch nicht machen. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, Alex, wenn wir so ein Agent rausbringen, dann wird sich das einfach niemand anhören. Ja, so die, keine Ahnung, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja. Können wir mal ausprobieren. Was halt ist, was man vielleicht schon ein bisschen educaten muss, was meiner Meinung nach auch kommen muss in der Zukunft, das ist so ein bisschen ein höher gestelltes Thema, so bildungspolitisch, dass man jungen Menschen beibringt, hey, your actions have consequences. Ja, also, dass man halt so eine Marjorie oder allen Influencern, die sich halt in jungen Jahren extrem exponieren, sei es jetzt auf OnlyFans beispielsweise mit auch sexualisiertem Inhalt oder halt bei sowas, dass die schon irgendwie so eine Grundeducation drin kriegen, das kann theoretisch schon auch Folgen haben später in deinem Leben. Oder Leute, some people will judge you for this, ja? Ob es jetzt positiv oder negativ ist. Und ich glaube, darauf sind halt dann wahrscheinlich sehr viele Leute nicht vorbereitet. Und ich glaube, das ist aber das Gleiche, wie wenn du als sehr junge Person irgendwie Popstar wirst und dann plötzlich alle dich kennen. Some people will judge you, some people won't. Ja, also es gab ja auch diese deutsche Band mit diesen zwei Brüdern und der eine ist doch jetzt mit Heidi Klum zusammen oder
sowas. Tokyo Hotel.
Tokyo Hotel, genau. Ja, die waren ja auch super früh. Super.
Waren die nicht groß in der Schweiz, Samuel?
Keine Ahnung, ich hab mir das nie angehört. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen übergestelltes Thema. Ja, das ist so, man muss einfach sich bewusst sein, what I do now has consequences for the future und das wird halt irgendwie Leute, some will find it cool, ein paar werden das doof finden. Und man wird auf jeden Fall polarisieren. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, hey, good for her, wenn sie damit $5 Millionen verdient pro Monat, dann macht sie das mal ein Jahr und dann kann sie eigentlich eh egal sein, was die anderen von ihr denken.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich denke mir so, also wenn man das mal weiter spinnt, ja, wenn man das mal einbettet in einen größeren Kontext, es gibt ja jetzt schon auch virtuelle Influencer, ne, die es gar nicht gibt in Wirklichkeit, aber die von einer KI generiert werden, die dann irgendwie schöne Bilder auf Instagram posten, die einfach komplett am Computer generiert sind, ja. Und ich frage mich, wenn du jetzt das Influencer-Game, wenn du jetzt bestehende Influencer so verlängerst mit Generative AI, ja, und denen noch solche Sachen zur Verfügung stellst, ich meine, du könntest ja auch noch weitergehen. Eine andere Form von Influencern sind ja auch Schauspieler. Und ich habe neulich gesehen, dass Bruce Willis, den kennt natürlich jeder aus Stirb langsam und so weiter, ja, dem geht's gerade nicht so gut, der ist gesundheitlich schwer angeschlagen und der hat seine Stimme und sein Likeness, also sein Aussehen, hat der sozusagen verkauft. Jetzt könnte jeder sozusagen seine Stimme verwenden und die am Computer generieren und nachbilden halt. Und da halt, weiß ich nicht, eine Whisky-Werbung einsprechen für oder einen Podcast mitmachen, wenn du die Lizenzrechte dieser Stimme erwirbst. Und das finde ich, das ist interessant. Also ich frage mich, ob da ein Markt entsteht durch Generative AI, dass du die Stimmen handelst von Leuten, ja? Vielleicht stell mal vor, wir würden irgendwie sagen, boah, wir brauchen die Stimme von Elon Musk, um eine ganz tolle Werbung zu machen, die im Radio läuft, ja? Und dann stell mal vor, wir könnten dann für x-tausend Euro die Stimme mieten sozusagen und der Influencer, in dem Fall Elon Musk, hätte einen weiteren Einkommensstream und wir würden halt Elon Musk auftreten haben in unserer Werbung. Das finde ich ein spannender Gedanke.
Ja, absolut. Also ich glaube, das hat so zwei Konsequenzen. Ich glaube, erstens mal hast du halt einen krass abnehmenden Preispunkt von diesen, also früher gab es ja so Synchronsprecher oder irgendwie so Sprecher, die halt dann so gewisse tolle Ansagen gemacht haben und deren Dienstleistung stirbt. Wie das ist so ein bisschen wie, wenn du Übersetzer wärst heutzutage. Warum soll jemand noch Übersetzer werden? Also außer jetzt in ganz spezifischen Situationen, wo es irgendwie Synchronübersetzer für irgendwie hochrangige Politiker oder so, wo es um sowas geht. Ich glaube, die Grenzkosten für das werden halt gegen Null streben und da wird es halt so einen Verdrängungswettbewerb geben und gewisse Leute werden einfach out of a job sein, ja. Das ist das eine. Und das andere nochmal kurz auf diese Marjorie zurück. Wenn sich Influencer anfangen so zu klonen, ich glaube nicht, dass wir als Gesellschaft haben wahrscheinlich irgendwann so eine kritische Aufnahmegrenze an Content. Und ich glaube auch, dass wir irgendwann so ein bisschen übersättigt sind. Ich merke es bei mir selber. Ich habe jetzt übrigens TikTok gestern endlich mal wieder installiert, weil ich gemerkt habe, it ran out of hand. Und ich glaube, es gibt so eine kritische Aufnahmegrenze und irgendwann können wir auch nicht mehr Content konsumieren und irgendwann finden es die Leute auch einfach doof, wenn immer wieder das Gleiche einfach rezykliert wird. Und ich glaube darum, bei Marjorie funktioniert es jetzt vielleicht funktioniert es noch bei ein, zwei anderen, die das im Zielmarkt machen, aber nachher plötzlich hast du dann eine große Welle und wahrscheinlich ist jetzt schon zu spät. Jetzt ist die Idee schon draußen, einer hat's gemacht, ja. Und dann funktioniert das nicht mehr, weil es dann einfach zu viele davon gibt. Das ist wie so bei, ich habe mal so eine Statistik gelesen, was bei OnlyFans die Top 20% über $200 im Monat verdienen, ja. Und dann hört man ja immer diese Success-Stories, dass da Frauen, keine Ahnung, vielleicht auch Männer, Millionen verdienen pro Monat, aber es sind halt nur die Top 0,000 whatever Prozent.
Mhm. So wie bei Substack ist genau das Gleiche, das ist so eine E-Mail-Plattform, da kannst du E-Mails, Newsletter monetarisieren, das ist genauso. Da verdient nur der größte Spitze des Eisbergs eigentlich meaningful Geld und der Rest krebt so ein bisschen rum. Ja, also du sagst, wir haben irgendwann genug Content und dann machen wir die Schotten dicht und dann läuft das alles ins Leere. Das frage ich mich, ob das stimmt, weil wenn du mal überlegst, wie viel Content wir alle konsumieren, ja, und guck mal, jetzt zum Beispiel, wenn du das Handy aus hast, dann fangen jetzt die Leute an, Podcasts zu hören, weißt du, und konsumieren quasi dann auch, wenn das Display aus ist, ne, und dann verlängert diese Karen Marjorie dann ihren Content dann auch noch, wenn das Handy aus ist, nämlich in Podcast, weißt du, der dann automatisch durch KI generiert wird. Also ja, wahrscheinlich hast du recht, irgendwann haben wir alle nur 24 Stunden, aber vielleicht heißt es ja auch, dass diese Influencer, die Bedeutung von Influencern steigt, weil die einfach so viele Möglichkeiten haben, wie sonst große Brands auf allen Plattformen irgendwie aktiv zu sein und ihre Follower, ihre Fans dann auch irgendwie bei Laune zu halten. Aber vielleicht geht den Leuten sogar eher der Content aus. Ich frage mich die ganze Zeit, worüber reden die Leute eigentlich?
Dann wird halt einfach nur noch rezykliert. Ja, und also vielleicht ist es nochmal, und das ist jetzt so ein bisschen ein Thema, das so ein bisschen daran anhängt, es werden die Influencer erfolgreich bleiben, die verstehen, wie man Generative AI sinnvoll nutzt, um sich selber zu enhancen. Die Influencer, die nur Generative AI machen, die werden untergehen, weil man das irgendwann merkt und weil es einfach doof ist und halt noch rezykliert ist. Und die nicht wissen, wie man das nutzt, die werden auch untergehen, weil sie das nicht leveragen können. Und das applied aber auch auf jegliche Art von White-Collar-Workers. Und darum meinte ich so ein bisschen ein anderes Thema. Weil meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Skill, den man heute als Graduate lernen sollte, ist, wie nutze ich Generative AI zielbringend in meinem Beruf, um mich selber besser zu machen. Nicht um meinen Job zu eliminieren, sondern um mich selber besser zu machen. Und ich glaube, die besten Mitarbeiter werden in Zukunft die sein, die wissen, wie der Job funktioniert, die das auch alles selber machen können, aber die wissen, wie man zielbringend punktuell Generative AI nutzt, um repetitive Tasks zu automatisieren. Und ich finde, ich habe da ein sehr aktuelles Beispiel. Ich stelle derzeit gerade eine Werkstudentin, einen Werkstudenten ein für Journeyman. Da geht es darum, dass die potenzielle Partnerfirmen recherchieren sollen beispielsweise. Und ich mache jetzt immer so, ich stelle eine Anzeige auf Indeed oder sonst was und allen, die reinkommen, unabhängig von ihrem Lebenslauf, die kriegen als erstes mal eine Case Study von mir. Ja, die kriegen als erstes einfach eine Aufgabe, hey, hier, Case Study, Output sollte so 2 bis 3 Seiten sein, nimm dir so 2 Stunden Zeit, um das zu lösen, zeige auf, wie du das gelöst hast, etc. Ich habe circa 50 Bewerbungen gekriegt, bis jetzt haben 11 oder 12 Leute die Case Study gelöst. Und bestimmt bei so 6, 7 Leuten war das einfach so mehr oder weniger exakt das Gleiche, ja, und dann hast du einfach gemerkt, krass. Okay, die sind jetzt einfach auf ChatGPT gegangen, haben da meine Case Study reinkopiert, dann auf Enter gedrückt und dann das mehr oder weniger einfach mal so übernommen. Und da war, das war halt super generisch, das war viel zu wenig spezifisch, du merkst das ja dann auch, weißt du? Und dann habe ich so ein paar Antworten gekriegt, die wirklich gut waren. Und gestern habe ich ein erstes Gespräch geführt und dann habe ich die Person auch gefragt, ja, hast du ChatGPT genutzt? Und die meinte dann, ja, habe ich. Also ich habe verschiedene Quellen, ich habe um einfach mal so eine erste Outline zu schreiben, habe ich ChatGPT genutzt, dann habe ich Google genutzt, dann habe ich andere Methoden genutzt und dann habe ich das halt überarbeitet und da noch geedet und da noch geedet und so, hey, mega gut, ja, das will ich ja in so einer Person, die soll halt smart sein, die soll die Sachen mit guten Tools lösen, aber die soll halt dann kritisch hinterfragen. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder so und da kommen wir da auf die Influencer zurück. Ich glaube eben, die Influencer, die wissen, wie man sowas im Maß richtig nutzt, werden überleben, der Rest wird halt untergehen.
Ich finde da witzig, dass wenn du sagst, du hast 50 Bewerbungen bekommen und 11 haben die Case Study abgegeben, das finde ich eine riesig hohe Quote. War ich erst überrascht, dass so viele Leute, 20% das machen, aber dann hast du gesagt, okay, für die meisten war es wahrscheinlich einfach nur ein Input, ein Query in ChatGPT, also 5 Minuten, dann steigt die Zahl und du musst quasi die hinten raus noch die Qualitätssicherung dann machen dadurch. Aber das ist eine coole Art, da so vorzugehen. Einfach eine Case Study raus als Filter, denn wer kann nicht die Case Study macht, der hat wahrscheinlich auch nicht so viel Lust auf den Job.
Genau, also ich habe mich da so ein bisschen davor gegrämt, das ist wieder so ein bisschen ein anderes Thema. Also ich habe zuerst gedacht, soll ich das wirklich machen? Wie kommt das an? Aber ein Kumpel von mir, der bei einem US-Startup arbeitet, die machen das so. Er meinte, sie haben einfach für sich gemerkt, dass Past Achievements nicht unbedingt ein Indicator sind für die zukünftige Leistung und dass jemand auch mal einen scheiß Lebenslauf haben kann. Und darum sagen sie einfach, hey, wir schicken allen, die sich bewerben, einfach per Default eine Case Study. Und wenn der sie super löst und richtig gut strukturiert ist, etc., dann ist das für uns ein Indikator, dass wir mit ihm sprechen sollten.
Cool. Hast du das auch automatisiert, dass alle dann diese Case Study bekommen?
Ja, beim ersten Mal jetzt noch nicht, aber kann man machen. Ja, also ich kriege alle Bewerbungen über Indeed, will ich jetzt noch so mit einem Make.com API bauen auf Airtable und dann sobald was Neues auf Airtable kommt, kriegt die automatisierte E-Mail. Das ist nicht so ein Ding.
Cool. Samuel, wir müssen unbedingt mal so ein Deep Dive machen in dein Business, wie du das alles automatisierst. Das ist so cool. Ja. Also du hast mir ja mal ein bisschen was gezeigt. Wir müssen mal eine Sache teilen, irgendwann in einer der nächsten Folgen, dass du mal sagst, wie dein Sales-Prozess automatisiert oder dein Hiring-Prozess oder so. Ich glaube, das werden viele Hörer sehr, sehr schätzen, wenn du da mal ein bisschen was erzählst.
Ja, wir können ja mal so ein paar Special Topics machen. Wir haben auch vorher darüber gesprochen, ob wir mal eine Special Episode über Longevity machen wollen.
Stimmt. Ja, das können wir auch mal machen. Ja, das hat auch einige Anklang gefunden, das Thema, ja.
Genau, dann letztes Ding, aber diese Case Study, die funktioniert, ja, und jetzt sind wir bei einem total anderen Thema, nämlich Hiring, denn eine Person, die dann eine sehr generische Antwort geschrieben hat, ich gebe dann auch wirklich Feedback, ja, ich habe dann so 3 Bullets geschrieben, hey, sehr generisch, das und das, und dann hat die Person zurückgeschrieben, sowas können Sie nur von jemandem, von einem Arbeitnehmer erwarten, der bezahlt wird für seine Zeit und so. Okay, geil, dodge the bullet. Ja, die Person wollte anscheinend nicht wirklich den Effort reinmachen, um eine gute Antwort zu geben und den Effort, um hier den Bewerbungsprozess weiterzukommen. Das heißt, funktioniert total.
Ja. Vielleicht also nochmal ganz kurz, um das Thema Automatisierung aufzugreifen. Ich glaube, uns beide eint ja, dass wir versuchen, so viel zu automatisieren, aus verschiedenen Gründen eher. Ja, also bei mir ist es so, ich muss einfach hardcore meine Zeit timeboxen, ich zur Verfügung habe. Und die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist nun mal zu automatisieren. Und ich habe neulich mal in so einer halben Stunde am Wochenende, habe ich mal einen Sales-Prozess automatisiert für den Newsletter, den wir haben. Und das war echt, das kann ich auch gerne mal teilen. Ich habe irgendwann habe ich den Prozess einmal selber gemacht. Also die Frage war, wie kann ich Sponsoren gewinnen für den Newsletter, ohne dass ich da jetzt, ich habe einfach keine Zeit, da jetzt zu viel zu telefonieren und sowas. Leider kann ich das nicht. Deshalb, was ist die kleinstmögliche Nummer? Und ich habe, kann ich mal erzählen, ich habe auch eine Automatisierung mit Make über Airtable und habe dann aber einen Virtual Personal Assistant mit in den Loop genommen, weil ich bin den Prozess einmal selber durchgelaufen, habe gemerkt, das kann ich nicht automatisieren, habe jetzt jemanden gefunden, die Person sitzt in Thailand, ist deutschsprachig und befüllt mir eigentlich eine Pipeline, qualifiziert die Leads, macht das sehr gut einmal die Woche und der Rest geht automatisch über Airtable raus, die E-Mails und so weiter. Das ist eine echte Person, obwohl ich bin immer verwirrt, das heißt Virtual Personal Assistant, aber es ist eine echte Person. Kann ich mal gerne in Ruhe erzählen, weil vielleicht interessiert es auch viele Leute. Ich glaube, die Message, die wir oft senden, ist, es ist so viel möglich, mit Automatisierung. Ich glaube, man muss einfach sich dem wirklich öffnen. Lass mal eine Spezialfolge machen, vielleicht nächstes Mal.
Zur Automatisierung. Also ich glaube, vielleicht kann man das eher Leverage nennen. Ja, ich glaube so, ich bin sehr großer Fan von diesem Begriff Leverage geworden. Das heißt, wie kannst du deine Zeit leveragen? Und ich glaube, deine Zeit kannst du halt über drei Methoden leveragen. Erstens, du kannst mit Software automatisieren. Zweitens, du kannst deine bestehenden Mitarbeiter irgendwie was Neues mitbringen oder die upskillen, damit die was besser machen können oder du kannst sie coachen, damit sie besser in ihrem Job werden. Ja, wenn ich zwei Mitarbeiter coache, dann verdoppelt sich ja der Input, den ich gebe, weil beide dann daran arbeiten können. Oder du kannst halt neue Personen einstellen. Und ich bin eigentlich großer Fan von Nummer 1 und Nummer 2. Wie kannst du bestehende Prozesse automatisieren und wie kannst du bestehende Mitarbeiter sozusagen besser nutzen oder effektiver nutzen und dann im dritten Punkt dann noch weitere Leute einstellen. Aber ich finde, dieser Begriff Leverage, der umfasst so alles so ein bisschen.
Gute Geschäftsideen brauchen gute Räume, in denen sie sich entfalten können. Deshalb hat Michelangelo ja auch nicht die Decke in seinem Gartenschuppen bemalt, sondern die Sixtinische Kapelle in Rom, logisch. Wenn du gerade viel Homeoffice machst, an deinem Küchentisch sitzt oder den ganzen Tag an einem kleinen Schreibtisch verbringst, dann ist es vielleicht mal Zeit für einen Wechsel. Ich möchte dir daher den Sponsor dieser Folge, Beides Creator Spaces, ans Herz legen. Wenn du in Berlin oder Potsdam wohnst, dann schau dir das mal an, denn die Preise sind fair, die Community ist lebendig und du kannst das Ganze auch kostenfrei testen, wenn du noch unentschlossen bist. Wenn du Bock hast, deinen eigenen Podcast zu starten, dann gibt es im Beides Creator Space sogar ein eigenes Podcast-Studio. Da werden Samuel und ich bestimmt bald mal eine Folge Unicorn Ideas aufnehmen. Also, geh auf beides.io, das ist beydes.io. Das Ganze steht übrigens für Beyond Desk. Und buch dir einen Flexdesk schon für 99 Euro. Das kann, also für alle Freunde der Automatisierung, ich bereite gerade die nächste Staffel Heroes Grow vor. Da folgen wir drei. Du warst ja auch mal Teil von Heroes Grow. Du weißt es ja besser. Ja. Der ersten Staffel, der allererste, da warst du dabei. Da begleiten wir drei Runde über 6 Monate. Monat für Monat geben die Updates so eine Art Here in Build in Public Format als Podcast. Und da werden wir auch einen Fokus auf das Thema Automatisierung werfen. Wir haben jetzt alle drei Startups beisammen. Super spannend. Ich bin total froh. Mehr kann ich noch nicht erzählen. Aber die Veröffentlichung ist Anfang Juni. Also man muss nicht mehr so lange warten. Ja.
Habt ihr
alright, Samuel, wir müssen langsam.
Sorry.
Ja, kein Ding. Also lass uns doch mal in die, wir verquatschen uns immer am Anfang. Wir müssen uns vielleicht auch da mehr timeboxen. Wir haben wahnsinnig viel zu besprechen. Ich habe von letztem Mal habe ich noch 5 überraschend erfolgreiche Geschäftsmodelle, die auch als Zeithustle funktionieren können. Das ist schon ziemlich viel Content. Wir haben auch noch, jeder hat eine Geschäftsidee mitgebracht, wie immer. Aber wir haben auch, glaube ich, wir haben ja auch ein paar Rubriken. Sollen wir mal mit unserer Rubrik Post von Optimisten anfangen?
Sehr gerne. Ich habe eine Post gekriegt. Hast du was gekriegt?
Ja, warte mal, wir haben einen Jingle. Wir müssen erstmal die einleiten. Sekunde. Und ich kann das jetzt sogar, das ist neu, ich kann das jetzt hier automatisch einspielen. Los geht's.
Post von Optimisten.
Super, Post von Optimisten. Ich bin auch noch so stolz auf diesen Jingle. Alright, Samuel, was haben wir bekommen?
Okay, also ich habe tatsächlich nur eine Post von Optimisten gekriegt, nämlich auf LinkedIn. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Herr heißt, aber der fand meine Idee mit dem Boomer-Business sehr cool. Der arbeitet, glaube ich, auch im Moment bei einem VC, zumindest in der Ideation-Phase, und fand halt so, hey, dieser Ansatz halt Boomer-Businesses zu kaufen oder bestehende Businesses zu kaufen, anstatt von Null auf zu gründen, fand er sehr cool. Und er hat mich dann gefragt, kennst du Plattformen oder Netzwerke, wo man sowas kaufen kann, wo man diese Leads findet? Und dann wurde mir auch bewusst, und ich glaube, das habe ich letztes Mal auch gesagt, das ist so da, wo ich noch ein bisschen anstehe. Ja, wie finde ich diese Boomer-Businesses? Wo findet man sowas? Und er hat mir dann 2, 3 Tipps gegeben, aber dann selber gesagt, dass die eigentlich noch ziemlich unsexy sind. Nämlich einmal dub.de/Unternehmensnachfolge. Dann Next.
Das hört sich schon sehr unsexy an.
Ja, genau. Wir können es ja in die Shownotes machen. Ich schicke dir das hier mal.
Ja.
Und dann das andere war Next mit 2, oh nee, das war jetzt falsch, sorry. Aber Next mit 2x, also next-change.org/de/Kaufgesuch. Aber ja, das, so. Genau, ich habe es mal geschickt. Hm? Aber wie gesagt, alles sehr intransparent, sehr unsexy. Und daraus habe ich übrigens dann auch gleich die Business-Idee, die ich heute bringen will, sozusagen abgeleitet. Aber die Frage ist, ob du noch Post gekriegt hast oder ob ich gleich in meine Business-Idee steigen will.
Ah, okay, dann okay, sehr gut, das ist eine schöne Überleitung. Dann lass mich doch kurz, ich habe auch vielleicht eine Info an alle. Vor einigen Wochen haben wir die Geschäftsidee biologisch abbaubare Golfbälle gehabt. Ich habe jetzt so viel Post dazu bekommen, Leute, und es geht also zum Hintergrund, alle, die es nicht wissen, die Idee war, Fabian Veit von Make.com hat die Idee gebracht. Er ist der CEO von Make.com. Hat gesagt, er hat ein Patent für biologisch abbaubare Golfbälle, ja, die da nicht immer so in der Gegend rumliegen. Und das würde er gerne monetarisieren. Er glaubt, das ist ein Riesenmarkt, aber hat einfach keine Zeit. Wir haben jetzt so viele Anfragen dafür bekommen, dass bitte meldet euch nicht mehr für das Thema biologisch abbaubare Golfbälle. Das Thema ist vergeben. Das war das eine. Und ich habe natürlich noch die Ergebnisse der Abstimmung von letztem Mal, denn alle Spotify-User können die Ideen, die wir hier pitchen, in unserer Unicorn-Ideas-Folge, eine von Samuel, eine von mir, können abstimmen und sagen, welche war besser. Und Samuel, Ehre, wem Ehre gebührt, deine Idee, Boomer Buy, auf die du jetzt ja wieder eingehst, ja, hat die Mehrheit errungen, 66% der Stimmen gegen meine 33% für meinen Parkplatzkönig, meine neue Art, Parkplätze zu kaufen. Herzlichen Glückwunsch. Und aber wir haben auch beide gewonnen, denn wir konnten die Anzahl der Stimmen um 50% nach oben schrauben. Immer noch wenig mit 12, aber wir sind auf dem Weg nach oben. Von 3.
Steile Growth Curve, ja. Also 50% Wachstum alle 2 Wochen. Also ich meine, da kann sich jedes Startup mal eine Scheibe von ab.
Genau. Also das ist dann auch am Ende die Aufforderung hier wieder, wenn ihr das hört und ihr unsere beiden Ideen, die wir pitchen, könnt ihr wieder auf Spotify am Ende der Folge abstimmen. So, aber das war, also, und jetzt mache ich dieses Rubrik ganz im Sinne von fest und flauschig zu Ende. Das war
fest und flauschig.
Post von Optimisten.
Alright, so, ja, jetzt geht's weiter mit deiner Geschäftsidee.
Also, ich finde ihn lustig, aber so ein bisschen, ja, okay.
Echt?
Gut. Nee, alles gut.
Ich habe noch einen Jingle, Samuel, den werde ich dir aber im Laufe der Folge erst zeigen, ja.
Okay. Ja, soll ich einfach mal anfangen mit meiner Business-Idee und dann können wir ja, oder willst du noch zuerst
gerne, zu den
Rubriken gehen?
Passt doch ganz gut.
Cool. Ja, also wie gesagt, das ist auch jetzt, ich glaube, so eine ziemlich logische Konsequenz aus der Post, die ich gekriegt habe. Und ich glaube, wir haben letztes Mal auch schon ganz kurz darüber gesprochen. Buy Boomer Businesses, ja, tolle Sache mit, für die, die die letzte Folge nicht gehört haben. Meine Business-Idee letztes Mal war es, hey, gründe nicht selbst. Schau dir halt an, was für Leute, die jetzt sich langsam pensionieren wollen, coole, profitable Businesses haben, sei es Handwerkbetriebe, sei es ein Schulungsbusiness, sei es whatever. Und übernehme das vielleicht sogar mit so einem Verkäuferdarlehen. Das heißt, dass du nicht alles upfront einbringen musst, sondern dass du sozusagen als Darlehen dir gegeben wirst und du das dann über die Zeit zurückbezahlst, damit du, wenn du jetzt den Cash nicht hast, zum Business zu kaufen. Die Frage ist, wie findet man sowas? Und ich habe da auch selber mal so ein bisschen geschaut. Ich habe, wie gesagt, von dem Herrn, das war der Andreas, der mich da gefragt hat, mir die Sache mal angeschaut. Aber da gibt es wirklich keine gute Sache, auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum oder im europäischen Raum, Plattformen, die transparent sind, um solche Businesses zu kaufen. Und vor einigen Folgen, kannst du dich noch an microacquire.com erinnern, Alex?
Oder acquire.com? Ja, klar. Die haben umfirmiert auf acquire.com, ne? Haben wir drüber gesprochen, ja.
Genau. Und acquire.com ist eine US-amerikanische Plattform, Startup, die machen genau das. Also die, da kannst du dein, vor allem Software-Startup online stellen, also Software-Service, Agency, E-Commerce, Krypto etc. Das ist vor allem so auf Software-Sachen fokussiert und die helfen dir bei der ganzen Abwicklung. Und meine Idee ist jetzt nichts anderes, als dieses Geschäftsmodell zu nehmen, zu sagen, hey, lass das für einen deutschen Mittelstand oder für deutsche Boomer-Businesses oder deutschsprachige Boomer-Businesses erstmal machen. Das heißt, da kann, wir supporten da, da können Leute kommen, ihre Geschäfte, ihren Handwerksbetrieb oder ihr Schulungsunternehmen, wie gesagt, mein Papa hat so ein kleines Schulungsunternehmen, haben wir uns auch schon mal überlegt, auf acquire.com zu stellen, weil er ist jetzt auch langsam dann pensioniert, will da, überlegt sich, was kommt als nächstes, kann man da online stellen Und das ist, soll nicht einfach nur ein Marktplatz sein, sondern da sollen genau solche Dinge, wie ich letztes Mal gesagt habe, Verkäuferdarlehen, ja, nein, ja, welche Strukturierungsmöglichkeiten gibt es, damit ich Samuel hier ein Boomer-Business kaufen kann, damit es auch für beide stimmt. Ja, was gibt's für Industriestandards bezüglich Pricing? Ich glaube, das würde auch extrem helfen, Transparenz in diesen Prozess reinzubringen. Ja, zu sagen, hey, schau mal, Industriestandards, und dann arbeitet man mit ein paar M&A-Experten zusammen. Ja, mach mal einen Aufruf auf LinkedIn. Hey, wir brauchen hier mal so ein paar Industriestandards. Und dann kann man auch sagen, hey, schau mal, normalerweise preist man ein Handwerksunternehmen, ja, das ich jetzt digitalisieren will und übernehmen will, bei 1,5-fach des Umsatzes oder, keine Ahnung, 3-fach des durchschnittlichen Jahresgewinnes der letzten 3 Jahre, irgend sowas. Und da gibt es auch keine Diskussion, sondern es ist ein transparenter Prozess. Das heißt, der Marktplatz soll eben nicht nur Käufer und Verkäufer zusammenbringen, sondern er soll auch helfen, diesen Kaufprozess zu strukturieren mit beispielhaften Verträgen beispielsweise, mit Best Practices bezüglich Pricing, mit idealen Verhandlungsrunden, die man da führt, mit Filtermöglichkeiten bezüglich Umsatz etc. Genau, aber das ist so ein bisschen die, wie nenne ich das, die Boomer-Buy-Plattform sozusagen.
Also du hast dich ein bisschen in die Geschäftsidee verliebt, ne? Denn ich erkenne Anleihen an deiner Idee von letztem Mal, sagen wir mal. Aber du willst jetzt, damals, in der letzten Folge hast du dich auf das Thema Verkäuferdarlehen konzentriert. Da war es vielleicht eher so ein Fintech-Ding, ja? Und jetzt sagst du, es gibt auch Möglichkeiten, die Plattform an sich herzustellen und zu strukturieren.
Genau, also letztes Mal war es ja einfach die Idee, hey, wenn du kaufst halt solche Unternehmen, ja, und jetzt geht es ja darum, wie finde ich solche Unternehmen? Das ist sozusagen der Schritt davor, und das ist ja ein total separates Business. Das eine war ja eher so ein Buy-and-Build-Dings, dass du sagst, ich fange an, hier Businesses zu kaufen, und jetzt ist es ja wirklich, hey, wir sind die Plattform, wir sind der Intermediary und nehmen uns dann, wie monetarisiert man das? Wir nehmen uns dann 2% oder 3%, was, keine Ahnung, was der Industriestandard ist, der Transaktionssumme jedes Verkaufs, der über diese Plattform fließt, sozusagen.
Ja, ich finde das, erstmal ist das ziemlich gemein, dass du die Idee, die, wenn du gewinnst gegen meine Idee, dass du die eigentlich nochmal double down on the winning, auf die gewinnende Idee. Ja, ziemlich gemein, aber ist schon okay. Was ich da spannend finde an der Idee, ist, ich würde das, wenn man das so macht, wie du es beschreibst, nämlich eine Plattform aufzubauen, ich glaube, dann hast du sehr viele Möglichkeiten, da Inhalte drumherum zu stricken und diesen Gedanken auch aufzunehmen, ich begleite die Leute beim Verkauf. Ich glaube, das ist ein sehr interessanter Gedanke, denn stell mal vor, Samuel, dein Vater, du hast gerade deinen Vater erwähnt, oder stell mal vor, wir beide wären jetzt Anfang 70 oder wir wären Ende 60 und hätten unser Leben lang in eine Firma investiert, ja? Uns ist gerade nicht egal, an wen das geht, ja, sondern wir haben vielleicht ein paar Mitarbeiter, wir haben irgendwie, sind vielleicht in der Gemeinschaft etabliert, ja. Die Chancen sind hoch, dass wir nicht einfach nur die schnelle Mark oder den schnellen Frankly oder was auch immer, wollen. So, das heißt, den schnellen Euro wollen. Und das heißt, das ist, und dieser Gedanke irgendwie, wie kann man das auch emotional begleiten, ja? Das finde ich einen total interessanten Gedanken. Ich glaube, vielleicht ist das vergleichbar. Ich bin jetzt ein bisschen off track, aber ich komme wieder zurück, versprochen. Ich habe neulich mal gesehen, so eine Statistik, ich wünschte, ich hätte die parat, aber da wurde gefragt, was sind die stressvollsten Zeiten in einem Leben? Und natürlich Nummer 1 ist natürlich Verlust von sehr nahen Angehörigen, ja. Aber sehr weit oben unter den Top 3 war Ausscheiden aus dem Berufsleben. Oder ein Bruch im Berufsleben, wenn man, und das ist ja genau das, ja, wenn du eine Firma Ende 60, Anfang 70, vielleicht auch später verkaufst, das ist ein enormer emotionaler Pain. Und deshalb, und jetzt mache ich mal die Schleife zurück, deshalb, das hatten wir auch letztes Mal angedeutet schon in der letzten Folge, deshalb glaube ich, dass du über so ganz klassische so Messen, Kongresse, so Summits, wie so, jetzt nicht so groß wie die OMR, aber so ein bisschen so eine Nische, weißt du, du machst ein Event, da hast du ein paar Public Speaker, da zeigst du, was möglich ist, Erfolgsbeispiele, Case Studies, wie sowas gelingen kann, worauf man achten muss, die 5 größten Fehler. Das ist ja auch eine Goldgrube an Themen, die man da, wo man wirklich helfen kann den Leuten. Und auf diese Art und Weise die Unternehmen ranzubekommen, das könnte auch eine Idee sein, ja, daraus ein Geschäft zu stricken. Eher auf diese emotionalen Pain Point des Verkaufs abzuspielen, ja. abzuzielen.
Ja, absolut. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es schon sehr viele so M&A-Berater da draußen gibt, die das halt so auf dieser, also so Dienstleisterebene machen, ja, so Consulting-mäßig und dann die Familien irgendwie begleiten. Und ich glaube, ich fände es cool, wenn man da draußen so einen Zwitter machen könnte zwischen digitalen Geschäftsmodell, also diesen Marktplatzansatz, wo auch ein bisschen was Self-Service ist, und dann sich eben noch vielleicht Zusatzservices zubuchen kann. Also sei es, dass wir dann die Leads generieren über eine Messe oder was auch immer. Und dass du dann aber, wie gesagt, okay, wir haben da noch verschiedene Dienstleister, die auf der Plattform sind, sei es eben jetzt nicht nur irgendwie Standarddokumente, sondern sei es Anwälte, sei es Steuerberater, sei es was auch immer, die dann eben in diesem Prozess dann noch mithelfen können, sei es vielleicht auch irgendwie, jetzt, also psychologische Betreuung hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber wirklich so jemand, der vielleicht schon mal verschiedene so Transaktionen begleitet hat und der dann auch, hey, aufzeigen kann, wie gelingt sowas am besten ohne Konflikte oder sei es auch so Nachfolgemanagement zwischen Eltern und Kindern oder sowas, ja. Und ich glaube, dieses ganze
Business ist ein Riesenthema, Samuel. Ja, komplett genau. Neu, das ist nochmal ein Honigtopf, den du da anstößt, ja.
Alles aufgemacht. Ja. Aber ich glaube, diese Themen sind alle noch sehr fest in der Hand von sehr so analogen Beratungsfirmen, ja, die so alteingesessenen Anwaltskanzleien oder was ist, wo die Familienunternehmen kennen die halt und so. Und ich glaube, das könnte man so ein bisschen aufbrechen, indem man einfach sagt, okay, wir machen das irgendwie, wir machen da gewisse Sachen digital, die repetitiv sind, also wo es den Personal Touch nicht so braucht, eben sei es in Vorlagen für die ganzen Verträge, sei es in Standard, ein bisschen Transparenz reinbringen, wie funktioniert Pricing etc. Und haben aber doch noch diesen persönlichen Touch und wir können das Ganze aber irgendwie 3 oder 4-mal günstiger machen.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also stell mal vor, weil was sind andere große Events, wo viel Geld fließt? Sagen wir mal ein Hauskauf. Auch da setzen sehr viele Leute auf einen Makler, ja, weil es halt nicht nur darum geht, Geld und Immobilien von A nach B zu schieben und von B nach A, sondern es geht auch darum, das Ganze zu begleiten. Und ich glaube auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Thema digital perfekt abgebildet werden kann, sondern du brauchst, glaube ich, Handholding und so eine Maklerfunktion auch. Und das könnte eine Kombination sein, die in dem Bereich vielversprechend ist.
Genau. Und ich glaube, um das Ganze vielleicht abzurunden, das wäre dann eben nicht wie Acquire.com. Denn so wie ich das verstehe, bei Acquire.com, diesem US-amerikanischen Unternehmen, geht's, also erstmal ist es nicht auf den europäischen Markt wirklich ausgerichtet, glaube ich. Also es gibt so ein paar, aber das meiste ist halt immer noch in den USA. Und das Zweite ist, sie fokussieren sich halt schon vor allem auf so digitale Startups, Geschäftsmodelle, ja. Und ich glaube, wenn man dem Ganzen so ein bisschen einen anderen Twist gibt, also sagt, okay, das ist halt eher wirklich so Nachfolgeregelung, Boomer-Businesses, profitable, die jetzt vielleicht nicht die gleichen Margen haben wie digitale Geschäftsmodelle, aber doch halt alleine von ihrer Größe interessante Akquisitionsobjekte sein können und dem dann halt aufgrund deren Natur, dass das halt vielleicht auch die Inhaber dann noch den Personal Touch so ein bisschen lieber haben, dass man dann halt sagt, okay, wir müssen irgendwie eine Kombination schaffen aus digitaler Optimierung dieser ganzen Prozesse, eben Standarddokumente etc. und Handholding, das es halt jetzt schon gibt, auch teilweise für solche Prozesse.
Okay, ja. Würdest du dann, weil ich versuche die ganze Zeit, ein Konflikt in meinem Kopf bei der Idee ist immer, okay, ich denke, aha, Marktplatzmodell, dann ist der erste Trigger, der bei mir angeht, okay, du brauchst Nachfrage und Angebot gleichzeitig auf der Plattform, ja? Ja. Und beides ist natürlich recht nischig, ne? Du brauchst allein die Leute, die das kennen, wir reden jetzt drüber, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe so oft noch nicht drüber nachgedacht, ja, vorher, auch weil ich mich auch trotz, obwohl ich mich seit Jahren in der Startup-Welt bewege, du vielleicht auch nicht. Das heißt, es gibt da relativ wenige Leute, die kaufen, glaube ich. Und auf der Anbieterseite, ich glaube, die sind ein bisschen überfordert, kann ich mir vorstellen. Ja, die kennen das Angebot auch nicht. Deshalb denke ich mir die ganze Zeit, ob so ein Agenturansatz, wo, wie du es beschrieben hast, wo man erstmal beginnt, einzelne Sachen zu machen, 2, 3, 4, ja, daraus lernt, das dann digitalisiert und dann nach und nach vielleicht so ein paar digitale Produkte auf den Markt bringt, Software vielleicht sogar, weil ich tue mich schwer mit diesem Marktplatzgedanken. Weißt du, ob man das so hinbekommt? Vielleicht ist es ja sogar ein ein Tech-Produkt, wo du das streamlines, ja, und eine Lösung hast, wo du auf einem Hub Verträge hochladen kannst, wo vielleicht so eine kleine Due Diligence, so ein kleiner Datenraum, brauchst ja auch einen Safe Space sozusagen, ja. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, das zu begleiten, also ein Produkt draus zu schneiden, aber du beginnst bei einer 1:1 Beziehung.
Ja, also ich glaube, sehr viele der Modelle, die wir besprechen, da kommen wir ja schlussendlich wirklich immer darauf, mach es erstmal manuell und wahrscheinlich trifft es auch auf das hier zu. Aber weißt du, dann kann man ja, wenn man sagt, wir wollen irgendwie zum Marktplatz gehen, kann man ja sagen, okay, wir machen das erstmal manuell, also wir suchen uns wirklich, vielleicht geht man dann wirklich ins Handelsregister und schaut, da finden wir irgendwie Gesellschafter von so mittelgroßen Firmen, die so zwischen 60 und 70 sind und schreibt die dann mal an oder eben geht auf so Messen oder whatever und sucht dann wirklich kuratiert Käufer. Aber es spricht ja dann nichts dagegen, dass man dann trotzdem für diese Leute, die dann sagen, wir wollen verkaufen, das Ganze mal auf eine Page hochmacht, also auf einen Marktplatz hochmacht und da mal Werbung drauf schaltet. Ja, also da spricht ja nichts dagegen, dass man dann doch den Prozess ziemlich schnell mal transparent macht und online irgendwie versucht darzustellen, auch wenn es anfangs vielleicht noch eher so eine 1:1 Beziehung ist und schon sehr viel Handklinkenputzen noch ist, um zum Beispiel die Verkäufer zu finden.
Ja, alright, verstanden. Okay, also wie ist der Name, nur damit ich das auch richtig zur Abstimmung stellen kann? Wie würdest du es nennen? Jetzt musst du kreativ sein. Live on Air. Wir schneiden nichts raus, während Samuel auf okay. OpenAI geht, ChatGPT anmacht und versucht,
habe ich noch nicht mal geöffnet hier.
Boomerbuy ist schon weg.
Okay, Alex, du machst mich gerade total nervös. Ja, kannst du mal mit deinem Thema weiterfahren und ich kann mir das überlegen.
Okay, während du langsam auf ChatGPT navigierst. Ja. Okay, alright. Ja. Also, aber du sagst, ich fasse nochmal zusammen, also Name reichen wir nach, aber du sagst eine Verkaufsplattform mit einem persönlichen Touch oder mit einem Softwarelösung, die das auch digitalisiert. Alright, verstanden.
Genau, um Käufer und Verkäufer zusammenzubringen.
Okay, super. Dann reichen wir den Namen nach. Dann, ich glaube, dann passt es, dass ich meine Idee mal direkt dahinter her schiebe. Und zwar ist das eine Idee, über die ich schon im Newsletter geschrieben habe und die ich auch auf digitaloptimisten.de in unserer Geschäftsideen-Datenbank, die schon hochgeladen habe. Aber ich muss unbedingt mit dir im Podcast mal drüber reden, weil mich deine Meinung sehr interessiert. Und zwar heißt meine Geschäftsidee, meine Geschäftsidee heißt Loyal Eat. Und zwar sind das Abo-Modelle für Restaurants. Das Ganze hat seinen Ursprung genommen, weil ich gehört habe, dass Starbucks über 30 Millionen Abonnenten hat. Und ich dachte, warum hat Starbucks Abonnenten? Netflix hat Abonnenten oder Disney Plus oder so, aber warum denn Starbucks, ja? Die verkaufen doch Kaffee. Und ich weiß nicht, ob du auch Kunde bist, aber Starbucks hat ein wahnsinnig erfolgreiches Loyalty-Programm, ein Abo-Modell letztlich. Das ist eher ein Loyalty-Programm, wo du ja letztlich eine Art Prepaid-Karte hast und damit dann halt bezahlen kannst. Ja, dann kannst du deinen Frappuccino dann im Laden, kannst du an der Schlange vorbei oder kriegst du ein bisschen günstiger. Und das ist mittlerweile ein riesiges Modell. Da sind, ich glaube, über 3 Milliarden Dollar werden auf dieser Prepaid-Karte verwaltet. Also du musst dir vorstellen, Prepaid-Card ist ja nichts anderes als ein Kredit, den du einem Unternehmen gibst. Ja, genau, klar. Wie so ein Geschenkgutschein. Ne? Also das ist dann Geld, das liegt bei Starbucks, das können die irgendwas machen und vielleicht wird es auch nie abgerufen. Also massiver Wirtschaftsfaktor für Starbucks ist, dass die dieses digitale Loyalitätsprogramm haben. Dann bin ich so ein bisschen in diesen Rabbit Hole gegangen. Was machen Restaurants eigentlich, um kontinuierlichen Revenue zu generieren und nicht einfach nur, dass die Geld bekommen, wenn du da einen Kaffee bestellst oder eine Pasta isst oder so. Also, ne, Beispiel ist, Netflix verdient jeden Monat Geld, aber eine Videothek hat nur Geld verdient, wenn du da warst und einen Film ausgeliehen hast. So, ja. Dieses Modell, das Starbucks hat, auf Restaurants zu übertragen, das fand ich total spannend. Und so, also, das mal als kleine Einleitung. Und als ich dann tiefer reingegangen bin, habe ich auch gelernt, dass dieses Loyalitätsprogramm, was Starbucks hat, in der Form einer Prepaid-Karte, das gibt's auch noch viel krasser. Denn es gibt sogenannte, ja, wirkliche Abo-Modelle. Panera Bread ist eins. Ich habe auch ein paar lokale Pizzerien gefunden in den USA. Mhm. Die sagen dir, zahl uns x Euro im Jahr, eine Pizzeria, ungefähr $150 pro Jahr, und du erhältst eine Pizza gratis pro Woche. Ja, es ist dann in der Summe, wenn du das wirklich machst, viel günstiger, aber du gibst denen einen kontinuierlichen Umsatzstrom und nicht mehr dieses Pay-per-Use sozusagen. Und das fand ich so spannend.
Gab es da schon Zahlen dazu, wie viel Pizzen die Leute im Schnitt dann gegessen haben?
Das ist spannend, das habe ich nicht gefunden. Aber es gibt bei Panera Bread, das ist so eine Kette in den USA, die sind so in dem Brot, Frühstück, weißt du, die bieten so Brot an und so, ja, so sowas. Die sind wahnsinnig erfolgreich mit diesem Abo-Modell. Da zahlst du denen auch Geld und du kriegst Bottomless Coffee, also einfach Kaffee ohne Ende. Ja. Damit holen die Leute rein. Selten gehst du da rein und trinkst einfach nur einen Kaffee, dann bestellst du dir auch noch irgendwie ein Croissant dazu oder so. Ja. Aber das ist so, also da holen die Leute rein. Und das finde ich so ein interessantes Konzept, dieses Abo-Modell, dass ich mich gefragt habe, kann man das nach Deutschland bringen? Ich kenne kein Franchise in Deutschland, was das macht. Das wäre wahrscheinlich das Einfachste. Aber B, und diesen B-Weg will ich jetzt mal weiter mit dir verfolgen, kann man das nicht auch sogar als Produkt auf den Markt bringen und kleineren Restaurants sagen, ich mache dir ein White-Label-Abo-Modell, ja, was du anbieten kannst für deine Kunden. Und Vorteil für dich ist, wenn du 1000 Leute hast, die dir 5 Euro im Jahr zahlen, 5 Euro im Monat zahlen, dann hast du im Monat 5000 Euro, mit denen du sicher rechnen kannst und bist nicht, wenn Corona kommt, ja, oder wenn irgendwie du dicht machst oder was, oder ein Wasserschaden ist, dann hast du keine fluktuierenden Umsätze. So, das ist letztlich das Problem und die Lösung, die ich dir pitchen will, ja. Also bisher haben eigentlich keine Restaurants und Abo-Programme, die so einen kalkulierbaren, dauerhaften Cashflow sicherstellen. Nur große Restaurantketten haben finanziell die Möglichkeit, so komplexe digitale Lösungen aufzubauen. Und das Einzige, was die haben, sind so Stempelkarten, was natürlich ziemlich undigital ist. Und deshalb ist die Idee ja eine Art White Label, das heißt also eine Art Software-Tool zu bauen, was man mit verschiedenen Logos aufstellen kann, sodass dann Restaurant A das so aussehen kann, Restaurant B sieht anders aus. Aber du ermöglichst diesen Restaurants ein ganz einfaches Abo-Modell, was vielleicht auch nur mit QR-Codes funktionieren kann. Ja, das heißt, ein Kunde kommt, sagt, ich habe 10 Euro im Monat gezahlt, ich kriege jetzt gratis Kaffee, zeigt einen QR-Code auf seinem Handy. Du hast eine einfache Möglichkeit, den zu scannen, sagst dann, das ist der Samuel, der kommt schon zum dritten Mal. Wunderbar, klar, hier ist dein Kaffee gratis und bist aus der Tür und bestellst vielleicht noch was dazu. Dazu kommt sogar irgendwann die Möglichkeit, dass ich dir mit so einer Lösung auch als Restaurant die Möglichkeit geben kann, zu sagen, der Samuel, der war seit 5 Wochen nicht mehr da, dem schicke ich jetzt mal eine Push-Notification, komm doch mal rein, jetzt kriegst du auch noch ein Croissant gratis. Ja, also weil als Restaurant kannst du ja auch gar nicht mit Kunden kommunizieren. Du bist ja gar nicht mit dem im Austausch. Ja, kannst du dir mal einen Reiz setzen, zu kommen.
Oder weißt du, was cool ist? Es gibt ja dieses, als Ergänzung, es gibt ja dieses too good to go, ja? Also abends irgendwie Sachen abgegeben werden. Und dann kannst du deinen Abonnentkunden, die kriegen immer um 18 Uhr, bevor man 18:30 Schluss macht, noch eine Push-Notification. By the way, wir haben noch übrige Backwaren, die könnt ihr hier jetzt kurz gratis abholen kommen, wenn ihr wollt.
Ja, das ist eine gute Idee. Genau, also du kannst so eine, Idee. Aber das ist eine super Idee, Samuel. Lass mal, weil letztlich ist die Idee, jeder hat ja eine Pyramide an Kunden. Ganz oben sind die Top-Kunden, ganz wenige Top-Kunden, die halt immer jeden Morgen kommen, viele Umsätze sorgen. Und ganz unten sind Laufkundschaft. Und die Idee ist, oben auf der Pyramide, kann ich da etwas rausschneiden, was A, als Restaurant dir einen dauerhaften Cashflow gibt, aber auch die Leute an dich bindet, ja, dass sie nicht zum Nachbarn gehen oder was weiß ich. Und ich glaube, das wäre eine super Möglichkeit, diese Top-Kunden an Restaurants zu binden. Und ich glaube, um nochmal den Gedanken zu Ende zu bringen, ich glaube, das könnte man so einfach testen. Man könnte einfach mit 10 Restaurants sprechen, ja, in der Umgebung, wo du wohnst, und sagen, komm mal hier, ich habe eine Idee, ich will hier so ein Abo-Modell testen, für 10 Euro im Monat können die Leute alle Kaffee gratis trinken und da müsstest du machen, ich gebe dir einen QR-Code oder vielleicht brauchst du am Anfang gar keinen QR-Code, ja, einfach nur einen Scan von dem Personalausweis oder so, dann zeigst du den Personalausweis vor. und könnte es auf diese Art und Weise eigentlich einen sehr einfachen Test machen, ob Restaurants das annehmen. Dann stellst du einfach einen Aufsteller auf, dass dafür geworben wird, ja, ab jetzt 10 Euro im Monat zahlen, Kaffee immer gratis oder ein Caipirinha umsonst in der Woche oder so. Und guckst dann, konvertieren die Stammkunden auf dieses Loyalitätsprogramm, dieses Abo-Modell.
Also man muss dann, ich glaube, was ganz wichtig sind, so zwei Dinge, die ich mir so als erstes in den Kopf kommen. Ich glaube, erstens Pricing. Also ich glaube, jedes Business ist anders und ich glaube, was auch ganz eine ganz coole Feature dieser App dann wäre, ist, dass man so ein bisschen seine Business-Daten da eingibt und er dir dann Vorschläge macht, wie dieses Abo-Modell strukturiert sein sollte, könnte, aufgrund von historischen Daten etc. Und das Zweite ist dann auch zu schauen, bleiben die Umsätze tatsächlich gleich, nehmen die zu, nehmen die ab. Also klar, dass man gleich viel hat, ist oder dass man diese Kontinuität hat, ist natürlich cool, aber wenn dafür die Umsätze um 50% einbrechen, weil die Stammkunden, die vorher für jeden Morgen für 3 Euro einen Flat White gekauft haben, dann nur noch 10 Euro pro Monat ausgeben, ist auch so ein bisschen doof. Und da ist, also keine Ahnung, kennst du Urban Sports Club, kennst du ja, und ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Beispiel. Urban Sports Club ist ja dieser Fitnessclub, wo man an ganz viele verschiedene Fitness-Locations für, keine Ahnung, 60 Euro pro Monat trainieren gehen kann. Ich glaube, bei denen ist auch so die Top-Kunden, die trainieren 2-3 Mal die Woche und dann aber der ganz große Longtail, also 80% der Leute, so 1-2 Mal im Monat. Ja, das heißt, es lohnt sich total für Urban Sports Club dann schlussendlich diese Abos anzubieten. Und darauf willst du ja auch ein bisschen zielen, oder? Dass die Leute das vielleicht kaufen und dann schlussendlich nicht immer zu 100% ausnutzen. Aber die gleichen Gedanken mache ich mir schon sehr lange auch für Journeyman. Ja, ich meine, wir haben auch ein Pay-Per-Use. Das heißt, wenn eine Firma im Ausland einen Handwerker von uns anstellt, dann zahlen sie einmal. Ich habe mir das schon lange mal überlegt, soll ich da mal was einführen? Aber genau dieses Thema, wie price ich das? Wie strukturiere ich das? Also was sage ich dann? Okay, ihr zahlt 40% weniger und dafür pro Kandidat, dafür gibt es einen monatlichen Beitrag, einen Jahresvertrag. Ich habe da noch super Probleme damit, wie man das strukturiert. Ich glaube, ich müsste mal mit einem Pricing-Experten sprechen. Also wenn wir jemanden in unserer Hörerschaft haben, der sich mit Pricing von Abos oder Software-Lizenzen auskennt, gerne mal melden. Ja, da würde ich mich gerne mal austauschen.
Aber das kannst du doch recht gut modellieren, oder? Es gibt doch wahrscheinlich nur ein paar Annahmen, die du treffen musst. Ja. Und dann kannst du ja sagen, wenn x Prozent, also da würde ich mich auch gerne mal mit dir überhalten, Samuel. Pricing ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich habe damals meine Doktorarbeit über Pricing geschrieben. Okay. Das war alles super akademisch.
Ja, sehr gerne. Aber lass gleich mal spazieren gehen nachher, Alex.
Dann kann man das so, ja. Jetzt pitch ich mich selber. Ich mache aber alles gratis. Keine Sorge.
Ja, ich habe auch so ein bisschen Angst davor, dann Umsatz zu verlieren tatsächlich, weil ich mir dann sage, okay, weißt du, wenn ich hier immer 40% runtergehe und ich dann tatsächlich die 2 Leute pro Monat nehme, dann hätte ich doch lieber, weißt du, die richtig gehabt, aber das ist wahrscheinlich die falsche Denke. Denn wahrscheinlich werden sie dann mal im Monat nicht 2 Leute nehmen oder wir haben halt keine zur Verfügung oder. Aber ich habe halt trotzdem den Umsatz.
Ja, vielleicht ist auch der Gedanke da, was ist denn für deine Kunden das Beste? Weißt du? Also manchmal hat man ja diesen Taxameter-Effekt, wenn du im Taxi fährst, das ist super unangenehm, weil du siehst immer nur diese Uhr hochlaufen und denkst, fahr schneller. Und wenn du aber von vornherein sagst, es kostet 25 Euro und das ist am Ende 3 Euro teurer, als wenn das Taxameter läuft, also wenn eine Flatrate 3 Euro teurer ist als das Taxameter, dann bist du trotzdem zufriedener, ja, obwohl du mehr gezahlt hast.
Also du hast es nicht gemerkt.
Was verrückt ist. Vielleicht ist das auch noch ein psychologischer Effekt. Aber lass uns da gerne mal drüber reden, können wir auch gerne noch im Podcast machen.
Aber auf jeden Fall finde ich eine richtig coole Idee. Vor allem, ich wusste das nicht, dass es dieses bei Starbucks gibt oder dass diese Abo-Modelle gibt. Aber ich glaube, Abo-Modelle haben sowohl für Firmen als auch für Kunden Vorteile. Für Kunden gibt es auch so ein bisschen Kostensicherheit. Ja, also man weiß halt einfach, mit was muss man rechnen? Wie kann ich budgetieren? Ja,
total. Und ich habe auch gesehen, ich habe es ein bisschen recherchiert, der durchschnittliche US-Konsument hat mittlerweile 6,7 Abos im Monat laufen.
Krass.
Und 2019 waren es noch 4,2. Also es hat sich um fast 60% gestiegen. Finde ich schon krass. Auch in Deutschland ziemlich sind es deutlich mehr. Und das ist eine Sache, die du gerade gesagt hast. 42% von Verbrauchern zahlen noch für Abos, obwohl sie diese nicht mehr benutzen. Also das ist dieser Effekt, den du gerade genannt hast mit Urban Sports Club oder bei dir. das ist natürlich ein enormer Kicker, ja, für deine Umsatzberechnung. Ja. Na gut.
Ja. Cool.
Samuel, wir müssen unbedingt noch, hast du denn noch, was macht denn die Construction-Industrie? Hast du noch ein paar Themen für uns? Warte mal, und jetzt möchte ich dich, wenn ich das so unelegant überleite, trotzdem, ich habe einen kleinen Jingle, ja, den ich dir gerne vorspielen möchte. Also, los geht's mit
Solarpanels, Baustellen, Schutt, Wärmepumpen, Fachkräftemangel, Neues aus der Start-up-Welt der Baubranche. Samuels Construction Corner.
Also. Ja, nicht schlecht. Hast du den letztes Mal schon eingespielt oder ist er jetzt komplett neu?
Wir haben zum ersten Mal, das ist jetzt zum ersten Mal, wo wir den haben. Ich habe mich so gefreut, als ich den gehört habe. Ich fand den so witzig.
Ah, ja.
Was gibt es Neues aus der Welt, aus der spannenden Welt der Baustartups, Samuel?
Genau, also ich hab tatsächlich zwei Themen mitgebracht, aber werde auf beide jetzt nicht im Detail eingehen, weil das alles noch so ein bisschen in der Creation ist, ja. Das erste, ich habe dir doch vor zwei, drei Folgen erzählt, dass da ein super heißes neues Construction Tech in der Berliner Szene gerade finanziert wird. Die haben jetzt auch eine Pre-Seed abgeschlossen, über 4 Millionen, glaube ich, von einem sehr namhaften VC. Und ich habe mich tatsächlich jetzt letzte Woche mit dem Gründer getroffen, um mal so ein bisschen auszutauschen. Der wollte auch so ein bisschen wissen, was ich so gemacht habe oder so ein paar Inputs haben. Und das Coole ist, die machen halt wirklich zwei Dinge, die ich selber in diesem Podcast schon ein paar Mal propagiert habe, um dem Fachkräftemangel.
Die klauen unsere Geschäftsideen, ja, sehr gut.
Klauen die Geschäftsideen. Die verpacken sie einfach smarter, als ich darüber nachgedacht habe. Aber das sind wirklich so zwei Grundkonzepte, über die ich immer wieder, glaube ich, schon erzählt habe. Das erste ist die Fraktionierung von Ausbildungen im Handwerksbereich. Ja, zu sagen, hey, wir müssen Leute schnell auf den Markt bringen. Wir brauchen jetzt Solarinstallateure, wir brauchen jetzt Heizungsmonteure. Wir machen eine Art Bootcamp, 4 bis 8 Wochen. Ja, da lernst du die Basics, wie das zum Beispiel Enpal auch macht, und dann gehst du direkt montieren. Und dann 7 Monate später machst du Modul 2 und dann kannst du dich und dann arbeitest du dich hoch. Ja, also du fraktionierst das. Das hat zwei Vorteile: Erstens für die Firma, sie bringt die Leute schneller auf on the ground, und zweitens für die Kandidaten. Gen Z, ja, Quick Wins, die sehen ihren Progress sehr schnell, und es ist halt nicht einfach so, ja, jetzt mach mal 4 Jahre Ausbildung, bis du dein Zertifikat hast, sondern du kriegst halt so Zwischenzertifikate und bist auch employable. Das ist was sie vorhaben, ja, und das Zweite, darüber habe ich auch schon gesprochen, wenn ich eine Baufirma gründen würde oder eine übernehmen würde, ich glaube, es gibt so ein paar strukturelle Probleme innerhalb von Handwerksbetrieben, so traditionellen Handwerksbetrieben. Die sind erstens sehr top-down, so patriarchisch organisiert. Ja, es gibt einfach der Chef, und der Chef sagt, wo es durchgeht. Ja, der Azubi ist einfach mal nichts. Schon alles immer noch sehr weiß und männlich und deutsch, ja, mal so. Also ich glaube, wenn du da als Person of Color oder Immigrant kommst, hast du auf jeden Fall eine schwierigere Zeit, einen Ausbildungsplatz zu finden. Und es ist alles immer noch sehr intransparent, was Karrieremöglichkeiten, Vergütung, Lohn etc. anbelangt. Und da habe ich immer gesagt, hey, man müsste eigentlich so diesen McKinsey- oder White-Collar-Ansatz nehmen und so dieses Career-Building auf Construction- oder Handwerksbetriebe übermünzen. Ja, also klare Career-Progression. Du wirst dann Junior-Carpenter und 2 Jahre später wirst du dann zum, was weiß ich, also weißt du, sehr, sehr klare Karrierewege, klare Vergütungsmodelle, non-discriminatory hiring practices etc. Und das ist auch etwas, was die also, also die kombinieren eigentlich diese Fragmentierung der Ausbildung, und sie sagen, sie wollen eigentlich so ein bisschen diese Best Practices aus der White-Collar-Industrie übernehmen, um sie eben bei Installationsbetrieben oder bei sich dann sozusagen einzuführen, um das Ganze so ein bisschen egalitärer zu machen und so ein bisschen aus dieser Ecke rauszubringen. Und das fand ich sehr cool, so zu hören, dass es tatsächlich dann umgesetzt wird.
Ja, beide Ideen sind cool, ne? Denn das erste, was du hast ja, der erste Gedanke war ja, dass dieses Startup aus Berlin, was du jetzt beschreibst, dass die, du hast es Fraktionieren genannt. Also eine Ausbildung ist ja jetzt wahrscheinlich mehrere Jahre, nehme ich an, keine Ahnung, 2, 3 Jahre.
3,5 Jahre.
Ja, 3, 4 sogar, wow. Das heißt, dass du sagst, nee, wir lernen schon, wir schneiden das in kleine Stücke, und du kriegst dann den Skill gelernt, und dann kannst du schon loslegen, auch wenn du jetzt noch Geselle bist sozusagen, ne, und noch kein Meister oder
wie. Eben noch nicht mal Geselle, du bist ja dann nicht, ist ja egal, aber
du bist noch nicht mal Geselle. Ja, richtig. Ja. Ja. Und das ist doch so ein bisschen das, was auch Udemy gemacht hat. oder Udacity, ja, gibt auch ja. LinkedIn Learning, dass die sagen, okay, du musst nicht mehr BWL lernen an der Uni und genau. dann irgendwie 3-4 Jahre dann einen Bachelor machen, sondern hier kriegst du Microcourses und lernst einen gewissen genau. Skill. Und eigentlich ist das ja so ein bisschen genau Udemy für Blue Collar. Eigentlich auch eine Geschäftsidee, ja. die wir mal ausbreiten können, ne? Also, dass wir das rausschneiden aus dem Startup, was du nennst. Und das andere, finde ich spannend, das andere, was du gesagt hast, ist, wir fangen jetzt an, die ganzen Betriebe transparenter zu machen und sagen dann, du bist jetzt Junior, nicht mehr Geselle und Meister, sondern du bist da oder nicht Gelernter oder keine Ahnung, ja, was da alles gibt, kenne ich selber nicht. Das heißt, du machst das so Junior Carpenter, Carpenter, Senior Carpenter und dann irgendwie Team Lead oder sowas. Ist das nicht auch eine Idee, die, wenn du das mit Boomer bei, wenn angenommen, du würdest jetzt bei deiner Idee Boomer bei, würdest jetzt anfangen, Handwerksbetriebe zu aufzukaufen, dann könntest du ja sagen, okay, wenn du Senior werden willst, dann machst du noch eine Rotation irgendwie in Norddeutschland, weißt du, und hast ja, noch einen anderen in Süddeutschland.
Oder mit Journeyman im Ausland.
Oder mit Journeyman im Ausland, wunderbar. Ey, ich glaube, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr sehe ich das als Verlängerung auch von Journeyman.
Ja, nee, also ich glaube, es ist ein bisschen zu kurz gefasst, wenn du sagst, wir machen das nur mit den Titeln. Es geht einfach um dieses, ich glaube, die Gesamtheit dieser Betriebe hat so ein bisschen diese altmöderligen strukturellen Probleme, dass es eben sehr top-down ist, nicht so transparent, nicht klar, wie man mehr Gehalt verdient, Förderung, Azubis, die halt klein gemacht werden. Und ich glaube, diese Gesamtheit an Problemen halt so ein bisschen anzugehen mit modernen, wie gesagt, also ich sage immer so halt White-Collar-Ansätzen, dass in gut geführten White-Collar-Corporates, wie da halt Career-Progression funktioniert, so sollte das halt auch in der Construction- und Handwerksindustrie funktionieren. Mhm. Angepasst natürlich.
Ja. Ist das jetzt, du kennst jetzt natürlich die Construction-Industrie, den Handwerk viel besser als ich. Ist das auch eine Option für ein Beratungsmodell? Zu sagen, ich gehe zu diesen Macho-Chefs und sage denen, so kannst du es neu machen? Oder ist da A, zu wenig Geld und B, zu wenig Bereitschaft, sowas zu ändern?
Ja, also ich glaube, keine Ahnung, ich habe da zu wenig Insight. Ich glaube, klar kann man da das versuchen, aber ich glaube, wenn es eine Firma nicht selber schon angegangen ist und da überhaupt nicht realisiert, diese Blindspots hat, nicht mal realisiert, dass sie diese Probleme hat, dann ist es vielleicht auch nicht so einfach, ihre Kultur so grundsätzlich zu ändern. Also das ist schon, glaube ich, nicht so einfach. Ja.
Cool, super. Das waren noch ein paar spannende Insights.
Genau.
Soll ich die Rubrik zumachen?
Ja, mach mal zu, dann bringe ich das nächstes Mal, denn das ist noch sehr früh und da will ich mir noch ein paar mehr Gedanken drüber machen.
Cliffhanger, sehr gut. Das war
ja, genau.
Solarpanels, Baustellen, Schutt, Wärmepumpen, Fachkräftemangel, Neues aus der Start-up-Welt der Baubranche. Samuels Construction Corner.
Also der Jingle, also das ist nicht ein Jingle, das ist ein verlängerter Jingle, ja, das ist so ein 10-Sekunden-Ding.
10 Sekunden in der Tat, ja. Alright, cool. Mensch, die Folge war wieder ziemlich voll mit allem Kram. Haben wir noch irgendwas vergessen oder sollen wir einen Deckel drauf machen?
Ja, ich glaube, wir lassen es mal bleiben. Wir haben wieder, ich glaube, schon wieder genug Material für die nächste Folge. Aber ja, war cool, mega.
Super, cool. Samuel, dann immer schön, dich zu sehen und wir sprechen nächstes Mal. Bis bald.
Super, tschüss Alex, mach's gut.